Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen: Die Schweiz wird die Interessen Russlands in Georgien vertreten, das vereinbarte Außenministerin Kalmire in Moskau. Die Teilnehmer der Klimakonferenz in Posen wollen bis Ende 2009 eine Nachfolgeregelung für das Kyoto-Protokoll gefunden haben. Was hat die Großveranstaltung darüber hinaus gebracht? Das hermetisch abgeriegelte Gaza ist noch immer abgeriegelt, aber nicht mehr hermetisch, ein Augenschein. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, große Geschenke auch, merkt man jetzt in Serbien und greift für Russland sehr tief in die Tasche. Unsere Preisfrage: Was haben die Basler Uni, das Kunstmuseum und das Polizeihauptquartier mit John Maynard Keynes zu tun? Und die Schlagzeilen vom Sport: Der Bündner Carlo Janka gewinnt den Riesenslalom von Val d'Isère und der Toggenburger Simon Ammann das Springen von Pragelato. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selg. Und zuerst Roger Brendlin mit dem Überblick über die Nachrichten des Tages.
Die Interessen Russlands in Georgien. Sie werden in Zukunft durch die Schweiz vertreten. Ein entsprechendes Abkommen hat die Schweizer Außenministerin Kalmire in Moskau getroffen. Und auch Georgien hat die Schweiz angefragt, ob sie eine Vermittlerrolle zwischen den beiden Ländern einnehmen könne, die einander im Sommer einen kurzen Krieg geliefert hatten. Die Schweiz werde auch dafür sorgen, dass Menschen, die aus persönlichen Gründen ins jeweils andere Land reisen wollten, ein Visum erhalten könnten, erklärte Kalmire.
Es gibt jetzt die Weihnachtsfeiern und das ist wichtig, dass die Familien sich treffen können,
sagte Außenministerin Kalmire in Moskau. Erstmals in der Schweiz ist diese Woche jemand mit einem Roboter am Herz operiert worden. Ein Chirurg nahm den Eingriff am Freitag in Genf vor, wie die Zeitung Le Matin heute meldet. Bei der Operation mit dem Roboter muss der Brustkorb nicht geöffnet werden. Ein kleiner Schnitt reicht, um den Roboter einzuführen. Eine Kamera, die ebenfalls eingeführt wird, liefert dreidimensionale Bilder vom genauen Ort der Operation. Als Nachteil bezeichnete der Chirurg den Umstand, dass man das Gewebe, an dem man arbeite, nicht selbst fühlen könne. Dafür verliere die operierte Person weniger Blut und sie könne das Spital schneller wieder verlassen. Der Chef von BASF, des größten Chemiekonzerns der Welt, kritisiert in einem Zeitungsinterview die Banken in Deutschland. Sie schauten in der aktuellen Krise nur für sich, sagte Jürgen Hambrecht. Sie horteten Geld, beten auch den Staat um Unterstützung und sanierten sich damit selbst, anstatt das Geld in Form von Krediten an die Unternehmen zu vergeben. So sei es mittlerweile auch für kerngesunde Firmen schwierig geworden, an Kredite heranzukommen. Und für manche von ihnen könne die Lage dadurch sehr heikel werden. Am heutigen Samstag ist es eine Woche her, dass in Griechenland ein 15-jähriger Demonstrant von einem Polizisten erschossen wurde. Die Proteste, die darauf folgten, sind auch heute weitergegangen. In Athen haben rund 2000 meist junge Menschen in einem Sitzstreik mit Blumen und Botschaften an den getöteten Jugendlichen erinnert. Demonstrationen gab es auch in Patras und Saloniki. Ausschreitungen gab es vorläufig keine mehr. Der einzige überlebende Attentäter der Anschläge in Mumbai ersucht Pakistan um Hilfe bei der Suche nach einem Anwalt. Dies nachdem sich mehrere indische Anwälte geweigert hatten, den Mann zu vertreten. Dies teilt die indische Polizei mit. Bislang ist gegen den Mumbai-Attentäter noch keine Anklage erhoben worden, noch laufen die Untersuchungen. Der Mann wurde bei den Terrorangriffen vom 26. November in Mumbai festgenommen. Alle anderen Attentäter sind tot. Insgesamt starben bei den Anschlägen 164 Menschen. Im Golf von Aden, der Seestraße zwischen Jemen und Somalia, hat die indische Marine einen Überfall von Piraten auf ein äthiopisches Handelsschiff verhindert. Die Piraten wollten das Schiff von Schnellbooten aus kapern. Auf einen Notruf des Schiffes hin schickte ein indisches Kriegsschiff zuerst Kampfhelikopter und dann nahm es selbst Kurs auf das bedrängte Handelsschiff. Nach kurzem Gefecht wurden 23 Piraten überwältigt und an Bord des Kriegsschiffs genommen. In Val d'Isère hat es heute wieder einmal einen Schweizer Sieg im Riesenslalom gegeben. Zum Sportgeschehen des heutigen Samstags, Freddy Hunkeler.
Der 22-jährige Bündner Carlo Janka hat heute alle überrascht. Beim Riesenslalom von Val d'Isère realisierte er seinen ersten Weltcup-Sieg überhaupt. Bereits vor 2 Wochen hatte er als Zweiter in der Abfahrt von Lake Louise für Aufsehen gesorgt. Heute verbessert er sich trotz schwierigen Bedingungen als Vierter nach dem ersten Lauf an die Spitze. Bisher war ein 9. Rang sein bestes Ergebnis im Riesensalon. Zweiter wurde der Italiener Blardone, Dritter der Franzose Gauthier de Tessier. Neben Janka hielt sich von den Schweizern nur noch Didier Küsch auf einem Spitzenrang. Er wurde 5. Damit übernahm Küsch die Führung im Disziplinenweltcup. Beim Riesensalon der Frauen im spanischen La Molina triumphierte die Finnin Tanja Pautiainen vor der Italienerin Manuela Mölk und der Österreicherin Nicole Hosp. Mit Platz 6 gelang der jungen Tessinerin Lara Gut wiederum ein starkes Ergebnis. 21. wurde Aline Bonjour, Fabienne Sutter schied im 2. Lauf aus. Simon Ammann hat heute im italienischen Bracciolato sein 3. Weltcup-Springen in dieser Saison gewonnen. Er überholte im 2. Durchgang den Österreicher Gregor Schlierenzauer und verwies diesen auf Platz 2. 3. wurde der Finne Ville Larinto. Andreas Küttel landete auf Platz 13. Beim Langlauf-Weltcup in Davos gewann die Finnin Virpi Kuitunen zum 3. Mal in Folge das Rennen über 10 Kilometer klassisch. 25. Seraina Mischol als beste Schweizerin. Bei den Männern über 15 Kilometer klassisch gewann der Schwede Johan Olsson. Bester Schweizer wurde Dario Colonia auf Platz 8.
Und soeben wird noch gemeldet, die Curling-Frauen aus der Schweiz haben bei der Europameisterschaft in Schweden die Gastgeberinnen entthront und den 5. Titel erkämpft. Soweit die Meldungen zum Sport. In der Nacht auf heute ist in Perlen im Kanton Luzern eine alte Fabrik ausgebrannt, die als Paintball-Arena diente. Bei dieser Freizeitaktivität schießt man mit Farbbällchen aufeinander. Die Brandmeldung ging gegen 2:30 bei der Kantonspolizei ein. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Gebäude brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde noch nicht beziffert. Und das Wetter? Im Mittelland liegt morgen Nebel mit einer Obergrenze bei 600 bis 800 Metern. Dieser löst sich im Lauf des Tages nur örtlich auf. Sonst scheint trotz Wolkenfeldern aber auch immer wieder die Sonne. Die Temperaturen erreichen 0 bis 4 Grad. Einzig in den Alpentälern gibt es mit stürmischem Föhn gar bis zu 14 Grad. Im Süden fällt zeitweise Regen und ab 400 bis 800 Metern auch Schnee, dies bei rund 4 Grad. Am Montag gibt es im Norden ein Gemisch aus Nebel, Sonne und Wolkenfeldern bei etwa 1 Grad. Im Süden regnet es bzw. schneit es weiter.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News, die weiteren Themen. Gutes Klima zu einem Klima. Abkommen zu kommen. Posen bringt zwar keine Lösungen, aber einen Anfang. Wenn zwei sich streiten, bemüht sich die Schweiz. Bern offeriert Kommunikationsarbeit zwischen Russland und Georgien. Wenn man nicht über die Grenze kommt, geht es vielleicht unten durch. Die Lage in Gaza und Umgebung. Gute Freundschaft ist eigentlich unbezahlbar, sagt Russland seinen lieben Freunden in Serbien und stellt ihnen eine gepfefferte Rechnung. Und die Preisfrage, was tun, wenn die Arbeitslosigkeit, die Not der Menschen groß wird?
Eine Steuer, ein Rappen pro Franken zur Stimulierung der Investitionen, insbesondere der Bauinvestitionen.
Das Basler Rezept aus den 30er Jahren. Es ähnelt vielem, was wir heute wieder hören. Der Blick zurück im Echo der Zeit. Der deutsche Umweltminister Sigmar Gabriel macht sich selber Mut. Nach der Klimakonferenz von Posen mit Sätzen wie, Zitat, die Finanzkrise ist ein Argument nicht gegen, sondern für den konsequenten Klimaschutz. Zitat Ende. Wenn das mal stimmt. Die Konferenz ist zu Ende. Die Suche nach einer wesentlich wirksameren Nachfolgeregelung für das Kyoto-Umweltabkommen ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Abgeschlossen ist nur der Beschluss, mit der Suche jetzt zu beginnen. Markus Mucklin ist für uns in Polen.
Der neu gewählte US-Präsident Barack Obama war abwesend, prägte aber trotzdem wie kaum ein zweiter die UNO-Klimakonferenz. Friedensnobelpreisträger Al Gore erklärte bei seinem Auftritt in Poznan die Parole des neu gewählten Präsidenten gleich zum Leitmotiv.
Yes, we can.
Ja, wir können es. Dennoch bewegte sich wenig in Poznan. Noch immer wollten viele Industrieländer nicht sagen, was sie gegen den Klimawandel tun wollen. Australien, Neuseeland, Japan und Kanada verschwiegen noch immer, wie stark sie ihren CO2-Ausstoß im nächsten Jahrzehnt reduzieren wollen. Die Konferenz beschloss ein gedrängtes Arbeitsprogramm mit klaren Vorgaben und präzisen Terminen für das nächste Jahr. Im Juni soll ein erster Entwurf für ein neues Klimaabkommen vorliegen und Ende Jahr soll in Kopenhagen das Abkommen unterzeichnet werden. Nach jahrelangen Verhandlungen ist nun auch ein Fonds für Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern betriebsbereit. Er verfügt zwar nur über geringe Finanzmittel, sie reichen längst nicht aus, damit sich die armen Länder gegen heftige Stürme, steigende Fluten und andere verheerende Folgen der Klimaerwärmung schützen können. Zusätzliche Mittel wollten die Industrieländer aber nicht gewähren. Dieses Nein hinterlasse bittere Gefühle, räumte der Chef des UNO-Klimasekretariats Ivo de Boer ein.
This conference caused some bitterness in that it proved to be impossible to raise additional resources for adaptation.
Immerhin gibt es jetzt den Anpassungsfonds. Er kann erste Projekte finanzieren. Die geringen Fortschritte in Potsdam bedeuten aber noch nicht, dass klimapolitisch gar nichts geht. Viele Schwellenländer machen mehr, als zuweilen wahrgenommen wird. Christoph Balz von der deutschen Umweltorganisation German Watch erwähnt China.
China hat in den letzten zwei Jahren Hunderte von hochemittierenden Kraftwerken und Unternehmen geschlossen. Sie haben einen Autostandard eingeführt, der dazu führt, dass ein Drittel der Autos, die in Deutschland verkauft werden, in China nicht mehr verkaufbar sind, aus Umweltschutzgründen.
China ist nicht allein. Südafrika hat versprochen, die CO2-Emissionen bis in 15 Jahren zu stabilisieren. Mexiko hat angekündigt, den CO2-Ausstoß bis 2050 zu halbieren. Brasilien legte wenige Tage vor der Konferenz einen Plan für den Schutz seines Regenwaldes vor. Es will die Abholzung in 10 Jahren um 70% verringern. Und dazu kommen die nordischen Staaten Norwegen und Schweden, die ihre CO2-Emissionen bis 2020 um 30 bzw. sogar 35% reduzieren wollen. Doch es braucht noch mehr Länder, die sagen, wir können und wollen es. Jetzt gilt es ernst. Die Länder müssen ab sofort seriös verhandeln, meinte Ivo de Boer zum Konferenzabschluss.
From now on, it's for real in this process that countries are getting down to serious negotiations.
Wenn die Erderwärmung gebremst und gestoppt werden soll, müssen die Industrieländer ihren CO2-Ausstoß in Kürze massiv reduzieren und die Schwellen- und armen Länder eine Entwicklung verfolgen, die das Klima schont.
UNO-Korrespondent Markus Mucklin in Posen. Wenn zwei nicht miteinander reden können oder nicht mehr miteinander reden können, braucht es einen dritten. Bundesrätin Micheline Calmi-Re und der russische Außenminister Sergei Lavrov haben heute in Moskau vereinbart, wie die Schweiz den Schutz der diplomatischen Interessen Russlands in Georgien wahrnehmen soll. Anfang Januar soll das umgekehrte Abkommen mit Georgien unterzeichnet werden. Ähnlich wie auf Kuba oder im Iran wird die Schweiz also auch Russland und Georgien ihre diplomatischen Mittlerdienste zur Verfügung stellen und auch hier in einem politischen Umfeld, das äußerst heikel ist. Aus Moskau Peter Giesling.
Seit dem Krieg funktioniert zwischen Georgien und Russland fast nichts mehr. Es gibt keinen Postverkehr, die direkten Flugverbindungen sind eingestellt. Beide Länder haben ihre gegenseitigen diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Dabei sind Russland und Georgien direkte Nachbarn. Insbesondere jetzt nach dem Krieg ist es wichtig, dass beide Staaten wieder miteinander ins Gespräch kommen. Wenigstens ein Minimum an Kontakten sollte ermöglicht werden. Hier bietet die Schweiz nun ihre guten Dienste an. An der einstigen russischen Botschaft in Georgien wird bald die Schweizer Flagge wehen und das konsularische Personal dort wird unter der Führung der Schweiz beispielsweise Russland-Visa an Georgier ausstellen. Und falls ein entsprechendes Abkommen auch mit Tiflis zustande kommt, werden Russen, welche Bekannte in Georgien besuchen möchten, nun ebenfalls wieder ihr Visum für Georgien erhalten können, in der von der Schweiz geleiteten georgischen Kanzlei. Allein diese Visa seien gerade jetzt für die Menschen in beiden Ländern wichtig, meinte heute Bundesrätin Calmi-Re.
Es gibt jetzt die Weihnachtsfeiern und das ist wichtig, dass die Familien sich treffen können.
Nicht weniger wichtig als diese konsularischen Dienste ist das Schutzmachtmandat auf außenpolitischem Parkett. Wenn es darum geht, dass die Schweiz aktiv diplomatische Interessen Russlands in Georgien und umgekehrt vorbringt. Nicht nur der Krieg selbst ist noch längst nicht aufgearbeitet worden. Russland hat ja die beiden georgischen Teilrepubliken Südossetien und Abchasien als eigenständige Staaten anerkannt und mit militärischer Präsenz beide Gebiete faktisch vom übrigen georgischen Staatsgebiet abgetrennt. Ganz dem Wunsch der derzeit dort lebenden Bevölkerung entsprechend, aber in krassem Widerspruch zum Völkerrecht. Georgien seinerseits besteht auf seiner territorialen Integrität, wird aber in absehbarer Zukunft Abchasien und Südossetien kaum mehr je unter seine Kontrolle bringen. Russlands Außenminister Lavrov sprach heute beim Notenaustausch mit Bundesrätin Galmire trotzdem von Entspannung. Das Schweizer Schutzmachtmandat trägt zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und Georgien bei. Bundesrätin Galmire ihrerseits zeigte sich heute in Moskau hoch erfreut, dass jetzt ihre Außenpolitik für Russland und Georgien einen besonders wichtigen Part übernehmen kann. Wenn die ausgehandelten Abkommen dann aber mal funktionieren, dürften sich unsere Diplomaten wohl auch öfters damit schwer tun, zwischen den gegensätzlichen Positionen Russlands und Georgiens in diesem sicherheits- und geopolitisch äußerst heiklen Brennpunkt zu vermitteln. Auch wenn nun die jüngsten Abkommen mit Russland und Georgien in Bern vielleicht etwas lapidar als Verträge für diplomatische Briefträgerdienste dargestellt werden.
Der Friedensprozess im Nahen Osten sei jetzt an einer kritischen Stelle angelangt. Man dürfe keine Zeit verlieren, sagt der russische UNO-Botschafter Vitali Tschurkin. Spontan fragt man sich, wovon der Herr redet. Wo ist ein Prozess? Wer redet denn von Frieden? Wo kann eine kritische Stelle liegen auf einem Weg, den keiner sieht? Russland will jedenfalls nächste Woche zusammen mit den USA bei der UNO dafür sorgen, dass sich etwas bewege bei diesem ewig ungelösten Thema Nahost. Und das wäre dringend nötig. Die Journalistin Karin Wenger ist seit einigen Tagen wieder in Gaza, auch wenn man wenig gehört hat aus diesem Gebiet. Die Lage der Menschen dort hat sich offenbar nicht gebessert.
Die Lage der Menschen hat sich nicht gebessert. Es ist ruhig geworden seit dem Waffenstillstand. Der dauert jetzt seit 5 Monaten an, wird jetzt aber bald auslaufen. Der Waffenstillstand hat aber nicht zu einer Lockerung des Boykotts geführt. Im Gegenteil, der Import von Gütern in den Gazastreifen wurde sogar noch reduziert.
Wovon leben die Menschen denn?
Die Menschen leben primär von internationaler Hilfe. 1 Million Palästinenser sind Flüchtlinge, die leben von der UNO. Viele haben aber auch Hunger. Es ist kein Hunger, an dem die Menschen sterben. Ich war in diesem Shati-Camp und habe da eine 17-köpfige Familie besucht. Die wohnt in 4 Räumen. Die lebt heute vom Sammeln von Plastik und Aluminium, verkauft das pro Kilo für 30 Rappen.
Nun hört man immer wieder von Tunnels, die unter der Grenze durchgegraben werden, um Nachschub von Ägypten hereinzubekommen. Können Sie das bestätigen?
Ja, natürlich. Und ich kann bestätigen, dass diese Tunnels extrem ausgebaut wurden. Es gibt heute über 1000 Schmugglertunnels. 70-90% der Ware, die man heute in Gaza findet, die kommen durch die Schmugglertunnels. Das sind Schafe, Kühlschränke, Computer, was immer Sie sich vorstellen können. Diese Tunnels sind auch offiziell registriert, die Leute müssen Administrationsgebühren zahlen bei der Behörde in Rafah. Also die sind ganz, ganz offiziell und man sieht sie, auch die Ägypter sehen sie, die internationale Gemeinschaft, man sieht sie überall.
Aber wenn jetzt Tunnels im Dutzend gebaut werden, respektive zu Hunderten gebaut werden offensichtlich und so groß, dass Schafe und Kühlschränke durchgehen und das alles in Richtung Ägypten, wieso wird nicht einfach die Grenze geöffnet?
Man will den Schein wahren. Ägypten unterliegt internationalen und vor allem amerikanischem Druck. Und in der offiziellen Version bedeutet das, wir akzeptieren Hamas als Regierung nicht. Der Boykott muss zumindest vordergründig aufrechterhalten werden. Niemand will jedoch, dass die Bevölkerung des Gazastreifens erneut die Grenze niederreißt. Das war vor einem Jahr passiert. Man duldet deshalb die Tunnels. Israel duldet die Tunnels aus einem ganz anderen Grund. Es geht darum, der Bevölkerung des Gazastreifens eine Exit-Strategie aus der Gefängnissituation zu zeigen und sie auch ganz langsam an Ägypten zu gewöhnen.
Langsam an Ägypten gewöhnen als israelische Strategie, was heißt das? Man will Gaza, wenn nicht wieder Ägypten zuordnen, so doch zum ägyptischen Problem werden lassen und nicht mehr zum eigenen.
Ja, das ist ganz korrekt. Also Gaza, man will Gaza nicht mehr, das ist keine neue Strategie. Man sah das bereits mit dem Abzug der Siedler. Man will sich der Verantwortung entledigen von diesem Streifen mit den 1,5 Millionen Einwohnern. Und das wurde jetzt sukzessive gemacht mit der Zerstörung der Wirtschaftsverbindungen zu Israel. Also die normale Wirtschaft im Gazastreifen mit dem Export ist komplett zerstört, weil nichts mehr exportiert werden kann. Und jetzt der letzte Schritt war beispielsweise die kurzzeitige Unterbindung vom Transport von Banknoten zwischen Westjordanland und Gazastreifen. Das heißt also, es ist die Trennung zwischen Gazastreifen und Israel und die Trennung zwischen Gazastreifen und dem Westjordanland.
Dieses Gaza und dieses Westjordanland werden kontrolliert von Hamas Gaza und Fatah PLO, das Westjordanland. Dieser Machtkampf, von dem immer die Rede war, ist der nach wie vor im Gang?
Der ist eigentlich abgeschlossen, weil die Gebiete, die Pfründe sind jetzt verteilt. Das bedeutet jedoch auch, dass Friedensgespräche eigentlich nicht mehr möglich sind, wenn man einen legitimierten Gesprächspartner haben will und damit auch einen Repräsentation der gesamten Bevölkerung der Palästinenser.
Karin Wenger, sie berichtet unter anderem für die NZZ aus dem Nahen Osten. Ein Programmhinweis: Über Afghanistan werde international viel berichtet, aber die Wahrnehmung der Medien sei verzerrt, meint Humayun Hamidzada, der Sprecher des afghanischen Präsidenten Karzai.
The focus is no longer on the success, focus is no longer on the achievements of the Afghan government as well as the achievement of the collaboration and partnership between the Afghan government and the international community.
Von den Erfolgen sei kaum mehr die Rede, von dem, was die afghanische Regierung mit der internationalen Gemeinschaft für das Land erreicht habe, sagt er. Gibt es noch eine Chance für ein demokratisches Afghanistan, fragt international. Und zwar morgen Sonntag, gleich nach dem Echo, um 18.30 Uhr hier auf DRS1. Die Freundschaft mit Russland kommt Serbien heute teuer zu stehen. Russland hatte Serbien im Dauerkampf gegen den unabhängigen Kosovo immer Rückendeckung gegeben. Und Russland hat Anfang Jahr Staatspräsident Tadic im Wahlkampf klar unterstützt. Nun kommt offenbar die Rechnung. Der russische Energieriese Gazprom diktiert Serbien beim Kauf von dessen Erdölkonzern Nis sehr unvorteilhafte Bedingungen. Die Regierung in Belgrad will das akzeptieren. Der Wirtschaftsminister aber ist aus Protest gegen dieses Abkommen zurückgetreten. Walter Müller.
Wirtschaftsminister Dinkic kritisiert, dass Gazprom nur noch billig zum staatlichen Erdölkonzern Nis kommen wolle. Im ursprünglichen Energieabkommen mit Russland aber seien auch der Bau einer Gaspipeline durch Serbien und eines großen Gaslagers vorgesehen gewesen. Beide Projekte hätten Serbien viel Geld eingebracht, so aber bekomme Russland alles und Serbien nichts. Nicht einmal Garantien, dass dieses Gesamtabkommen jemals erfüllt werde, sagte Dinkic. Trotz dieser Fundamentalkritik des Wirtschaftsministers ist die serbische Regierung bereit, den Russen den nationalen Erdölkonzern praktisch zu schenken. Bei diesem Streit gehe es aber nicht allein um ein Wirtschaftsabkommen, sagt Ivan Cvejic, Chefredaktor der Belgrader Nachrichtenagentur Beta.
It caused a lot of trouble within Serbian government, because that is not just a commercial agreement, it has a lot of strategic elements in that deal.
Dieser Energiehandel enthält strategische Elemente, stellt Zweig fest. Das erste Element ist außenpolitischer Natur. Auch die neue, sogenannte proeuropäische Regierung braucht die Unterstützung Russlands im Streit um den Kosovo. Nur mit diesem starken Partner kann Serbien auf dem internationalen Parkett und gegenüber der EU auftrumpfen. Das zweite ist innenpolitisch begründet. Staatspräsident Tadic muss den EU-skeptischen, aber traditionell russenfreundlichen Nationalisten in Serbien beweisen, dass auch er zu Russland beste Beziehungen pflegt. Damit will Tadic das Gleichgewicht im Innen erhalten. Das sei aber ein Balanceakt mit hohem wirtschaftlichem Risiko, stellt Chefredaktor Ivan Cvejic fest. Denn mitten in der globalen Finanzkrise verschachere Serbien sein staatliches Erdölmonopol und mache sich damit komplett vom russischen Riesen abhängig.
After the agreement, that monopoly will go in Russian hands.
Der Verkaufsvertrag, soweit er bisher bekannt ist, hat aber noch weitere Nachteile. Gazprom bezahlt für den 51-prozentigen Anteil am Erdölkonzern Nis nur 400 Millionen Euro, obwohl der Marktwert auf über 2 Milliarden Euro geschätzt wird. Zudem wollen die Russen nicht mehr wie geplant 500 Millionen Euro investieren, sondern Serbien nur noch einen Kredit in dieser Höhe gewähren, mit 6% Zins. Und schließlich verlangt Gazprom, dass Serbien für alle ökologischen Schäden aufkommt, die der Erdölkonzern verursachen könnte. Russland zeige sich sehr unnachgiebig, sagt Chefredaktor Zvejic.
Russian side plays very roughly, I would say.
Und der Verkaufsvertrag wird wohl Ende Jahr in Moskau unterschrieben. Wenn Serbien seinen Preis für Russlands Unterstützung in der Kosovo-Frage bezahlt, kann Russland seine Position auf dem Balkan strategisch ausbauen. Denn nach diesem ersten Deal sollen auch die russischen Banken nach Serbien kommen. Zudem sind die Russen daran interessiert, weitere Teile des serbischen Energiesektors in die Hand zu bekommen. Russland will schon installiert sein, wenn Serbien dereinst EU-Mitglied wird. Und dann wird das Geschäft erst richtig attraktiv.
Walter Müller in Belgrad. Börsencrash, Finanzkrise, Rezession, staatliche Konjunkturprogramme, all das gab es schon einmal in den 30er Jahren, auch in der Schweiz. Vor allem die linksregierten Städte stützten die Wirtschaft damals mit Beschäftigungsprogrammen. Und eine Stadt tat es so nachhaltig, dass ihr Konjunkturprogramm manchen bis heute in Erinnerung ist. Beat Giger über den Basler Arbeitsrappen.
Die Geschichte wiederholt sich bekanntlich nicht eins zu eins. Und doch sind die Parallelen zwischen damals und heute nicht zu übersehen. Auch der großen Depression der 30er Jahre ging eine Finanzkrise voraus. In der Schweiz geriet die Wirtschaft mit etwas Verspätung ins Stocken. Die Krise schlug dann aber umso wuchtiger zu. Basel traf es besonders hart. Die Arbeitslosigkeit stieg doppelt so hoch wie in der übrigen Schweiz auf über 8%. Viele Menschen verarmten, eine Arbeitslosenversicherung, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht.
Das war dann das Alarmzeichen im Kanton Basel-Stadt, etwas zu tun.
Denn Not mache bekanntlich erfinderisch, sagt der Ökonom Anton Völmi, jahrelang Direktor bei der Schweizer Nationalbank. Die theoretische Vorarbeit lieferte Völmins Doktorvater Edgar Salin.
Die Idee, die Edgar Salin dann zur Diskussion stellte, war, eine Steuer, ein Rappen pro Franken zur Stimulierung der Investitionen, insbesondere der Bauinvestitionen.
Der sogenannte Basler Arbeitsrappen war geboren. Nach dem Prinzip, dass jene, die noch Arbeit haben, etwas abgeben, damit für die Arbeitslosen wieder neue Stellen geschaffen werden können. Der Ökonomieprofessor Edgar Salin nahm damit die Idee einer antizyklischen Wirtschaftspolitik, wie sie wenig später als Keynesianismus zu einem festen Begriff wurde, vorweg. Die Idee in die Realität umzusetzen, war jedoch ein schwieriger Prozess. Zwar hatten die mehrheitlich sozialdemokratische Regierung und die Sozialpartner, Gewerkschaften und Gewerbeverband, ein offenes Ohr für die Idee. Die Kommunisten, damals eine starke politische Kraft in Basel, bekämpften den Arbeitsrappen jedoch als Flickwerk am Kapitalismus, einem System, das sie lieber ganz überwinden wollten. Zum Glück zeigte das Programm aber schnell Wirkung, bemerkt Anton Völmi.
Das Ziel wurde erreicht, die Reduktion der Arbeitslosigkeit und die Auslösung eines Investitionsschubes, der doch zu einem gewissen Wachstum wieder führte.
Der Basler Arbeitsrappen belebte jedoch nicht nur die Krisen der Wirtschaft, er bestimmt auch das Basler Stadtbild bis heute. Dank seiner Hilfe entstanden damals nämlich bekannte Gebäude wie das Kunstmuseum, die Universität oder der Spiegelhof, heute Hauptsitz der Basler Polizei. Und nicht nur das.
Alte historische Gebäude wurden erhalten, nicht abgerissen. Dann wurden Kirchen, Spitäler, Altersheime renoviert. Also es hat eine große Bewegung ausgelöst.
Auch in der aktuellen Krise übernimmt der Staat ja wieder eine aktive Rolle. Keynesianismus pur, wie Anton Völmi bemerkt. Aber die Märkte seien heute viel globaler orientiert. Ein lokaler Arbeitsrappen erziele deshalb kaum mehr die gleiche Wirkung wie damals. Und Völmi fügt hinzu:
Im Gegensatz zur großen Depression der 30er Jahre werden heute riesige Summen staatlicher Mittel eingesetzt, Mittel, die damals zur Rettung der Situation nicht eingesetzt worden sind.
Tatsächlich war die staatliche Geldspritze durch den Basler Arbeitsrappen aus heutiger Sicht bescheiden. Als vorbildlicher Kraftakt im Zeichen der Solidarität beeindruckt das Programm jedoch noch immer.
Beat Giger in Basel über den Arbeitsrappen der 30er Jahre und dessen anhaltende Bedeutung. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Durer, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Kaspar Selg.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.